Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Beim Imperator nichts Neues präsentiert der Bader-Malstrom-Komplex.
Ja, hier ist Andy, eure Stimme aus der Gosse, der wandelnde Wahnsinn, Worte wie Geschosse.
Ich bin Nico, Beppo, Straßenkehrer.
Und ich bin der Frick. Da auch ist ja, Nico ist dran.
Ja, wo ist denn eure Vorstellung jetzt? Ja, herzlich willkommen.
Hey.
Hallo Dennis, hallo Nico, hallo Grabowski. Wir sind wieder hier bei eurer Deutschrock und Flecktarn-Sendung beim Imperator nichts Neues. Bader-Malstrom-Komplex Nummer 8, wenn mich nicht alles täuscht. Heute geht's erst richtig los, denn heute beginnt der Badab-Konflikt.
Endlich!
Ja, ihr habt richtig gehört. Wir haben lange drüber gesprochen, 8 Episoden lang, und jetzt beginnt er nun wirklich offiziell auch fürs Imperium in einer anderen Größenordnung, als er bisher da war. Am Ende der Folge, richtig. Ja, wir fangen natürlich an mit unserem Bader Progress. Wir räumen das Feld mal von hinten auf. Grabowski, wie sieht's bei dir aus? Was hast du getan?
Ich sitze ja noch in Dänemark hier, ist schön. Und leider war ich bis vorgestern noch ein bisschen desolat. Konnte also nicht wirklich was machen, habe aber immerhin bei meinen, bei sämtlichen Holy Griffins, das sind insgesamt 30, die ich mir nämlich mitgenommen habe im Urlaub, die ganzen Decals aufgebracht, zu mehr, und die Metallteile gehighlightet, so zu mehr bin ich nicht gekommen. Das ist mein Bader Progress.
Geil, aber schön, dass du was gemacht hast. Dennis, wie sieht's bei dir aus?
Ich habe on the fly ein Lied gedichtet, demnächst in sämtlichen Broadcasting Medien zu hören, Bier und Frikadelche, das wird der neue kölsche Hit. Aber wir wollten ja über Badab Progress sprechen. Und zwar habe ich es da geschafft, meine 2 weitere Terminator zu bemalen. Es fehlt mir nur noch einer und dann habe ich mein Red Scorpion Skill Team fertig. Yay!
Schicke Nummer.
Geil.
Nehme ich mir mit übers Wochenende, wir fahren ans Meer und während meine Frau mit den Kindern eklige Dinge tut, wie sich in die Sonne legen oder sowas, werde ich malen.
Und? An welches Meer fahrt ihr? Steinhuder Meer oder was?
Nordsee. Wir fahren nach Belgien, nach Ostende, bin ich noch nie gewesen. Und mit ein bisschen Glück fahren wir auch mal nach Brügge. Da ist ein, ich habe schon geguckt, da gibt es einen richtig, richtig, richtig fetten Hobbyladen. Den will ich auf jeden Fall mal raiden und mal gucken, was man sonst noch so machen kann. Vielleicht hätte ich nochmal Brügge sehen und sterben zum Eingewöhnen schon mal gucken sollen.
Ja, also wenn die keine Tabletop-Events in diesem Laden haben, die Brügge sehen und sterben heißen, dann haben die eine große Chance verplant. Ja, Nico, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, erstmal wieder bin ich froh, hier zu sein. Hab ja nun ein paar Folgen aussetzen müssen, aufgrund von einiger großen
Abmahnung
Projekte.
Die Abmahnung ist schon auf dem, ist postalisch schon auf dem Weg, ne?
Ja, solange es die erste ist, ist alles gut.
Hey Nico, ich habe mich immer für dich eingesetzt, ne? Also, egal was die anderen sagen.
Nee, ich wollte, dass es einstimmig war. Ich glaube, das Ding ist angekommen schon. Die Abmahnung.
Ups.
Ich glaube, du hast sogar besonders. Hast du nicht zweimal sogar unterschrieben? Aber ich gucke das nachher nochmal nach.
Ja, ich habe für Santa mit unterschrieben, der war nicht da, der hatte geteilt.
Ey, ich lese da nicht.
Nee, ich habe natürlich schlagende Argumente, nein, auch nicht schlagende. Doch, ein paar waren dabei. Nee, ich hatte jetzt hier rund um Himmelfahrt und das lange Wochenende, da bin ich so Mitorganisator von so einem Wikingermarkt in York im alten Land bei Hamburg. Und da hatte ich halt wirklich bergeweise zu tun. Also ich habe mich eher im Space Wolf, Axtweitwurf quasi beschäftigt als irgendwas anderes. Nein, also ich war da beschäftigt und ich habe bei dem YouTuber Dice Dennis bei einer Roadshow mitgemacht. Allerdings ein Thema, was ich dann auch, was wir nutzen werden für unsere Gefechte für den Badab-Krieg, und zwar OPR. Und ja, und da habe ich so eine kleine 750-Punkte-Armee ausgedruckt bekommen und die habe ich dann mal so angepinselt. Da hatte ich sehr viel Zeit oder sehr wenig Zeit für, nur 2 Wochen oder so. Und naja, die kann man entweder bei mir Insta gucken, aber die würde ich jetzt nicht in die Shownotes packen.
Naja, in die Shownotes können wir, also in die Insta-Slide schon nicht, aber in
die
Shownotes
cool, können wir
einfach mal dein Profil verlinken. Die sehen oder richtig, das. Richtig stark aus, fand ich richtig gut.
Ja. Ja, freut mich. Und ich hatte da auch Spaß, aber ich glaube, wir hatten nämlich tatsächlich einmal einen, oder ich habe einen Chaos-Androiden bemalt für unser Badab-Quest. Also insofern war das schon inspiriert durch Badab War für unsere Taktiker-Aufstellung. Und ähnlichen Stil habe ich verfolgt für den Chaos-Androiden, so wie jetzt für The Robot Legion. Naja.
Ja, den Androiden habe ich ja hier stehen. Den habe ich letztens erst wieder bewundert.
Freut mich zu hören.
Als ich Bilder bei mir im Hobbyraum aufgehängt habe. Ich habe nämlich wieder so ein paar Barockrahmen organisiert und habe gerade so Katachana gegen Bloodletter gerahmt und aufgehängt. Und ich habe ja noch so einen John Blanche Print, so einen durchnummerierten, direkt von offiziell GW mit Zertifikat. Den habe ich jetzt auch endlich gerahmt. In so einem uralten Holzbarockrahmen.
Was drauf? Hm?
Dieses John Blanche Abaddon Artwork, dieses schwarz-weiße.
Boah. Hm. Geil. Wo hast du denn her? Da bestellt oder was? Oder?
Ja, es gibt so eine Seite, wo du Artprints kaufen kannst von GW. Die sind echt super hochwertig mit Zertifikat und der hatte mir meine Freundin mal zum Geburtstag geschenkt.
Cool.
Aber ich hatte letztens einen gesehen bei Instagram, der hatte ein Original John Blanche irgendwie erstehen können. Ne? Ich habe vergessen, wer das war. Und dann hatte ich den mal angeschrieben, so von wegen so, ey, ohne dich da jetzt irgendwie nerven zu wollen, aber würdest du mir sagen, wo du den her hast und was man für sowas so ungefähr hinlegt, ne? Preis weiß ich gar nicht mehr. Aber er sagte halt so, er hat den halt über Ecken, über einen Sammler kaufen können. Ne? Dann habe ich geschrieben, ja, so, ja, boah, ne, das ist ja ein Traum von mir, einen originalen John Blanche zu, und wenn es nur irgendwie eine Skizze auf einer, keine Ahnung, Kondompackung wäre oder sowas. Und dann meinte der halt so, ja, ey, wenn ich dir einen Tipp geben darf, wenn du ein Original von John Blanche haben möchtest, schreib ihn auf gar keinen Fall an. Dann kriegst du von ihm niemals was.
Ja, ja, ich glaube, der ist so richtig so ein grumpy old man. Ich hatte ja in dieser Sonderrelease-Folge von diesem Foxcast gesprochen. Der ist schon irgendwie sympathisch so, aber der Interviewer, der ist auch relativ vorsichtig mit seinen Fragen und wie oft er ihn nervt beim Malen und sowas. Also ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass der da in so GW-Kreisen auch so ein bisschen so diese graue Eminenz ist, der man besser nicht auf den Sack geht, so, ne?
Ja, ey, ich meine, der ist, falls ihr dem folgt bei Facebook oder so, was ihr da so postet, ne, der ist schon super salty, der alte Mann, ne? Als Außenstehender auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise. Ich will aber als auch nicht Ziel seines Salzes sein. Mhm. Das ist schon lustig. Aber auf der anderen Seite, hier und da liked er auch schon mal was von mir. Der hat auch schon mal was kommentiert, so, ne? Vielleicht eines Tages. Ich hatte ja gehofft, dass wenn wir irgendwie in Nottingham sind, dass der dann ganz zufällig da sitzt und Zeichnungen verschenkt oder sowas, aber
war nicht. Abends mit uns im Pub sitzt. das war ja die ganze Zeit mein Traum, weil das waren ja auch alles so, alles Herren gehobenen Alters da, besonders in diesem uralten Pub, in dem wir dann waren. Und ich habe immer gehofft, ey, bitte, bitte, lass doch hier Ian Livingstone rumlaufen oder sowas. Das wäre ja, so, genau. Ich würde den die ganze Zeit voll labern, ne? Weil ich denke mir dann auch so ganz ehrlich, ich bin doch sowieso, also den treffe ich doch eh nicht wieder. Dann kann ich ihm jetzt auch auf den Sack gehen. Und wenn der mir auf der Haut so ein Autogramm gegeben hätte, der hätte mir so eine Billig-Tattoo-Maschine da irgendwo gekauft und Dennis hätte das direkt noch in der Hotellobby nachgezogen.
Hätte ich. Ey, ich meine, vor allen Dingen, so groß ist Nottingham ja eigentlich gar nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass einer von den alten Männern da Ian Livingstone hätte sein können, ist ja schon hoch.
Eben.
Ja.
Der Zahnmann.
Das war der Zahnmann. Der Zahnmann. Das war der beste Mann, ja. Auf jeden Fall. Es war nicht der Zähnemann.
Dennis, nicht Dennis. Nico, hast du noch was?
Ja, ich wollte tatsächlich auch noch eine Sache sagen, damit ich natürlich, ich arbeite unter Druck am besten, das habe ich jetzt bei diesem Projekt auch gemerkt. Ihr müsst mir jetzt quasi die Knarre auf die Brust setzen und ich habe doch mit meinen 20 Sons of Medusa angefangen, dass ich die jetzt bis Ende Juni fertig kriege.
Bis Mitte Juni, Nico.
Ja, wenn die Folge rauskommt, aber jetzt haben wir quasi den 26.
Ja, ja, also ich gebe ein bisschen
André, Gas. Du musst morgen hochladen.
Wird das hier so als Doppelrelease direkt am 30. mit der Nottingham-Folge raushauen.
Oh, okay. Also 4 Tage. Na, okay, das schaffe ich nicht.
Nein, am 10. kommt sie raus, alles gut.
Am 10. kommt sie raus? Echt? Okay. Mhm. Gut, also dann habe ich 2 Wochen. Oh, scheiße, schon wieder so ein Projekt. Naja, egal. Dann
gib mal Gas, gib mal Gas.
Ja, und dann. Oh Mann. Da muss ich sogar auf.
Ein bisschen grün, ein bisschen schwarz.
Pff. Ja, ist doch nichts bei, mein Gott.
Stimmt,
aber wie holen wir mal? Ich bitte dich.
Okay. Ja. Okay, also bis zum 10. Juni habe ich jetzt nur noch Zeit. Weiß ich Bescheid. Hardcore.
Bis zum Deadline wird enger.
Ja, auch hintenrum wird es enger.
Ich reihe mich
immer weiter rein. Siebter. Okay, ja, dann an dieser Stelle verabschiede ich mich für heute Abend, für die Podcast-Aufnahme.
Ja, und mein, ja.
Werde mich einfach mal den Farben widmen.
Ja, gut. Nico ist somit raus. ja, ich habe mir endlich der liebe Wilf the Furging Realm bei Instagram, ein 3D-Designer, hat endlich seine Indomitus Terminatoren released, die ich mir natürlich sofort gekauft habe, die Dateien, und sofort gedruckt habe. Auf 110% tatsächlich, sonst sehen die neben den Tortuga Marines ein bisschen popelig aus, aber auf 110% fantastische Figuren. Richtig mies, richtig viele Nieten, richtig geil. Ja, habe ich für meine Executioners gedruckt und bin auch schon fleißig am Bemalen. Dadurch, dass ich da viel Freehands mache und so, nimmt das doch ein bisschen Zeit in Anspruch. Aber das ist so mein Butter-Projekt jetzt gerade, die Executioners auf Biegen und Brechen durchzubekommen und dann direkt mit dem nächsten Killteam anzufangen. Beziehungsweise mit einer Spielplatte, die mit dem Killteam kombiniert wird. Also seid gespannt, was Fadi da für euch in der Flinte hat.
Oh Gott.
Das fand ich schön. Ja, das war mein Butter Progress. Ich will jetzt hier gar nicht ausschweifender werden, denn wir sind auch schon wieder 12 Minuten drin und wollen endlich mit dieser wundervollen Folge starten, nicht wahr?
Ja.
Ja.
Worum geht's, Dennis? Wir sind im Jahre 904,
M41.
Das Jahr 904 Bam. Neigt sich dem Ende. Und Dennis, was geschah da?
Ganz und gar fürchterliches. Und zwar, wie wir ja seit dem Hörspiel wissen, das wir ja alle angehört haben, gehört, geguckt, dass die erreicht die Marines Errant und ihre Verbündeten, die guten Herren von den Firehawks und den Männern aus Karthago, dass die Executioners auf dem Weg sind. Mhm. Und zwar kommen die halt in die Malstromzone, um ihre alte Blutschuld den Astral Claws gegenüber einzulösen. Finde ich übrigens auch sehr cool in dem unserem Hörspiel, wie da die das Verhältnis oder das Verständnis von dem Executioners Ordensmeister da ist, ne? Das ist so, ja, ich weiß im Endeffekt, dass das nicht richtig ist, aber Schuld ist Schuld und Ehre ist Ehre. Da werden wir halt auch noch dazu kommen, wenn wir dann mal in Tiefe über die Executioners reden.
Ja, das könnte in der Zukunft passieren. Wir werden sehen.
Wir werden sehen. Also ja, die brechen halt in die Malstromzone, um sich halt den Sezessionisten anzuschließen. Es kommt zunächst eine Kompanie, und zwar, wenn ich mich nicht irre, die dritte Kompanie, an Bord des mächtigen Kreuzers Night Hag. Wir werden im weiteren Verlauf sehen, die Executioners haben für so ziemlich alles die coolsten Namen. Ja, die haben die coolste Fortress Monastery, Night Hag ist ein super Name für deren Flaggschiff und so weiter. Also die kommen halt als erstes und der Rest des Ordens macht sich währenddessen auf dem Heimatplaneten, auf ihren Heimatplaneten beziehungsweise der Darken Vault bereit, um zu ihren Brüdern auf der Night Hag aufzuschließen.
Ich habe mega Bock schon auf die Executioners-Folge, weil wir da auf diese ganzen Sachen, die wir jetzt gerade erwähnen, noch ein bisschen mehr eingehen werden. Also die haben halt zwei Heimatplaneten, das sind zwei Monde.
Stygia Aquilon.
Genau, und zwischen diesen beiden Monden, die, was für Monde ja, also diese beiden Monde stehen sozusagen sich gegenüber, sind ja aber Satelliten von einem Planeten, bewegen sich also immer gleichmäßig, dass die immer nur die gleiche Seite voneinander sehen. Es gibt ja auch bei uns The Dark Side of the Moon und diesen ganzen Scheiß. Das ist da halt auch so, aber es sind halt zwei Monde. Und zwischen diesen beiden Monden ist irgendwie so ein Asteroid und da ist deren Ordensfestung drauf, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, genau, genau.
Ja.
Darken World. Also die das klingt ja schon wie das die Sommerresidenz von Graf Dracula.
Ja.
Das ist fantastisch.
Nur in schlimm.
Ja, währenddessen planen die nahezu mittellosen Katana unter ihrem unter Tanit König die letzten Ressourcen Depots auf Vianya und Kymara an sich zu reißen, bevor auch diese beiden Welten in die Hände der Sezessionisten fallen. Blanke Panik bricht aus.
Ja, also die Sezessionisten, die ziehen sich in der Marschstromzone gerade alles unter Nagel, was sie kriegen können. Die marschieren da halt gerade wirklich so durch, ne? Also es ist abzusehen, dass die in naher Zukunft das Ding wirklich unter guter Kontrolle haben. Und genau, die haben so eine hastig zusammengestellte Flotte, die aber schon, die hat das in sich, ne? Also das ist eine echt gewaltige Flotte. Und das ist die Hälfte aller verbliebenen Streitkräfte der Katana, befinden sich in dieser Flotte. Und diese Flotte baut sich auf um den Chartist-Highliner Kardinal Urdaneta. So ein Chartist-Highliner, das müsst ihr euch so vorstellen. Also da hat sich's ein bisschen gebissen mit meinem Wissen von Chartist-Highlinern, weil ich habe das auch nochmal nachgelesen. Eigentlich ist es auch so, das sind so quasi Siedlerschiffe sozusagen. Das sind riesige Raumschiffe, wirklich so, die sehen auch abgefahren aus. Das müsst ihr mal googeln. Das sind so riesige, bauchige Schiffe, die quasi ja ein Land in sich tragen, eine ganze Nation. Also da sind wirklich Millionen von imperialen Bürgern aller Klassen vertreten. Es ist quasi eine fliegende Hive City sozusagen. Und die, also meines Wissens war es immer so, dass diese Chartist Highliners nicht warpfähig sind, weil die einfach zu groß sind. Die fahren sozusagen in Echtzeit durchs All. Das sind so Dinger, die benutzt werden, um zum Beispiel neue Welten zu besiedeln und sowas, weil einfach die fliegen halt dahin. Da gibt's auch diese Voidborn. Also auf diesem Schiff leben Leute, die werden im All geboren, betreten nie einen Planeten in ihrem Leben und sterben auch auf diesem Schiff. Ihr ganzes Leben spielt sich in diesem Schiff ab und das geht über Generationen, bis dieses Schiff dann quasi eine Welt erreicht, wo gesiedelt wird. So.
Das ist ja das dann so Terraforming-Schiffe quasi, oder wie?
Nee, das sind die da ankommen, wenn der Planet Geterra geformt wurde. Also.
Ah, okay. Ah,
ja, beziehungsweise irgendeine Welt, zum Beispiel eine Welt wurde einem Exterminatus unterzogen. So. Alles platt, alles verbrannt, die wird neu besiedelt. Dann kommt Sonnenschiff und besiedelt diese Welt neu. Weil die einfach so ein
Pott
mal.
Voller Abschaum.
Die scheißen ihre Ladung auf die Welt und dann hast du einfach mal eine komplette Nation inklusive Kultur und allem, was sich halt in diesem riesigen Chartist Highliner entwickelt hat. Beim,
nice. Also haben die so eine komplett fertig gebackene Gesellschaft da drin und
ja, genau.
Alles aber ist halt vorbereitet, auch von wegen so, hier, ja. Bitte schön raus, jetzt macht ihr euer Ding.
So in der Art, ja. Also die werden, glaube ich, schon darauf vorbereitet. Aber es sind halt auch Schiffe, wo natürlich einfach, wie es in dem Fall der Katana ist, einfach wahnsinnig viele Menschen mit transportiert werden können. Was sich beim Badab-Konflikt jetzt so ein bisschen beißt, ist, dass das Schiff doch irgendwie warp-tauglich scheinen sein. Also das habe ich nicht so ganz verstanden. Das konnte sich mir jetzt auch nicht so wirklich erklären, warum das bei dieser Kardinal Urdaneta so ist, dass sie anscheinend doch Warp-Sprünge machen kann. Naja, auch egal.
Weil es so sein musste.
Ja, genau. Habe ich auch gerade im Voxcast gelernt. Weil da ging es auch darum, um diese Leute, die immer in irgendwelche YouTube, Twitter, Instagram Kommentarspalten, wenn irgendwer was zum Lore schreibt, reinballert, actually, bla bla bla, it's like that, bla bla bla. Es geht bei Warhammer ja auch viel darum, wir sehen diese Romane und den ganzen Lore ja immer aus einer gewissen Perspektive. Und nur weil das da steht, muss das nicht der Wahrheit entsprechen. Mhm. Es ist halt eine Perspektive, aber es gibt ja auch dieses bekannte Zitat, war das Churchill, dass die Geschichte von Gewinnern geschrieben wird?
Keine Ahnung.
War das Churchill? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, da ist ja schon relativ viel Wahrheit dran. Und ja, darauf wurde sich da in dem Voxcast auch ein paar Mal bezogen. Genau, also nur weil das irgendwo steht, damit hält sich Games Workshop natürlich die Hintertür offen, wenn sie sich mal irgendwo widersprechen, was ja durchaus mal passiert. Und ja, so kann es natürlich auch bei diesem Kardinal Urdaneta Chartist Highliner gewesen sein. Nur mal so viel, ein bisschen Background zu den Chartist Highlinern. Gewaltige Schiffe, die ganze Nation transportieren können. Und da leben die Menschen und sterben halt da drauf, ohne jemals einen Planeten betreten zu haben teilweise. Genau.
Wie man sich vorstellen kann, entwickelt sich auf so einem Schiff natürlich nur die absolute Zierde der Menschheit.
Klar. Ja, das ist so ein bisschen Saarbrücken. Saarbrücken mal 10.000 eingesperrt in einem Raumschiff.
Ganz kurz. Ich fand es gerade eben sehr interessant, deswegen muss ich direkt nachgucken. Also wahlweise wird das Zitat Napoleon oder Churchill zugeschrieben.
Ach, okay, da hatte ich ja zumindest halb recht. Napoleon, Churchill ist ja quasi Churchill. Dieselbe Epoche.
Nee, das ist so. eine Person ist das. Napoleon, Churchill.
Ja. Napoleon, Churchill. Obi-Wan, Sherlock, Dings hier.
Ja, ist ja im Prinzip Obi-Wan Kenobi und Jesus sehen sich halt auch wahnsinnig ähnlich. Das ist wahrscheinlich so ein ähnliches Paradigma.
Verwandt ja, auf jeden Fall.
Nur so viel dazu. Dieses Ding ist auf jeden Fall das Herz dieser katanischen Flotte. Ja, 20 weitere schwer bewaffnete Frachter. Ja, zum Beispiel die Dreadchild, ein katanischer Kreuzer der Gothic-Klasse. Das sind schon gewaltige Ballermänner. Dann die Marines Errant-Flotte Mercurio und 16 kleinere Eskortschiffe verschiedenster Klassen gaben der Kardinal Urdaneta Geleitschutz. Ja. Und das ist schon eine krasse Flotte, ne? Also das ist schon ein richtiger Ballermann, den die Katana da aus dem Boden gestampft haben. Ja, und trotzdem ist das im Prinzip das letzte Aufbäumen der Katana in diesem Konflikt, weil das ist sozusagen, die haben alles, was sie noch an schlagkräftigen Streitkräften zur Verfügung hatten, zusammengeschmissen und mit Unterstützung der Marines Errant diese krasse Flotte hochgezogen. Und ja, das ist sozusagen der letzte Strohhalm, ne? Ja. Die Sezessionisten sind ja aber wahnsinnig gut vernetzt in dem ganzen Badab-Sektor und so und haben natürlich Wind von der Sache bekommen. Ja, ließen diese Flotte aber vorerst gewähren und schlugen dann zu, nachdem sie sich halt an der Welt Vajania, ich will immer Vajana sagen, wegen diesem Disney-Film, weil meine Tochter ihn immer guckt, aber Vajania gefüllt hatten. Also die haben sich echt da den Planeten sozusagen sich richtig vollgestopft mit den Ressourcen, die da verfügbar waren. Und ja, wollten dann gerade weiter und sie hatten ja noch ein bisschen mehr vor, wollten ja nach Chimera und haben gerade in den Warp übersetzen wollen, beziehungsweise waren gerade dabei, als Hurons Streitkräfte zugeschlagen haben.
Eine Angriffsgruppe, die unter dem direkten Befehl von Huron stand, die größtenteils aus Astral Claws und Lamentas bestand, kreiste als zunächst die katanische Flotte ein.
Ja, da macht der Chef noch persönlich mit, ne?
Da macht der Chef persönlich mit, ne? Da wird noch der Speis in der Bütt händisch gerührt.
Lass das mal den Papa machen, ne?
Der Papa macht das nämlich gut.
Ja, der Papa macht das gut hier. Also wie Superman hier, Superman kennen sie.
So sieht es nämlich aus halt, ne? Und die Katana-Flotte wurde erstmal eingekreist und wie so ein Rudel Haie quasi, sag ich mal, was um seine Beute halt rumschwimmt, bevor sie dann halt ein Schiff nach dem anderen der Leere und der Verdammnis übergeben haben. Und ist natürlich auch, das ist eine ganz geile Taktik, würde ich mal so sagen, ne? Das ist also, mal gucken, was da noch so geht, vielleicht. Also, der hätte ja auch direkt losballern können, aber wahrscheinlich wollte er wirklich alle, also wirklich komplett alle in einem Sack haben, bevor halt dann die ersten Geschütze zum Sprechen kommen. Und wie gesagt, eins nach dem anderen, ne? Ich stelle mir so ein bisschen vor, wie Dosenwerfer auf der Kirmes. Also, das muss ja eigentlich wie Fische in einem Fass angeln gewesen sein.
Ja, ich glaube sogar, wenn du das richtig timest, so in der halben Übersetzung in Warp, sozusagen da einzugreifen, Porno. Und der Huron war ja auch kein Dummer. Der, also so wie sich das liest, sieht es ja so ein bisschen so aus, als würde er sozusagen darauf abzielen, die Schiffe möglichst mit wenig Schaden einzunehmen, anstatt sie zu zerstören, ne?
Ja, das macht ja auch Sinn, weil die kann man unter Umständen ja noch für sich selber benutzen.
Ja, ich so, glaube, der hatte schon so eine Ahnung, was da noch kommt.
Naja, er hatte ja generell chronischen Ressourcenmangel, ursprünglich zumindest so. Und von daher, warum kaputtballern, also warum total zerstören, also alles total zerstören, wenn man auch das eine oder andere vielleicht mitnehmen kann, um das für seine Pläne zu nutzen. Und im Endeffekt ist es ja einfach nur ein neuer Anstrich und er setzt seine eigenen Truppen rein und fertig ist der Lachs, ne? Und er braucht halt kein Schiff bauen.
Ja, und zu der Taktik, also meines Wissens nach ist das auch eine absolute Must-to-Do-Taktik. Ich finde es nämlich ganz geil, auch ein Objekt oder einen gegnerischen Part nach dem anderen anzugehen, so wie jetzt in diesem Fall hier die Schiffe, eins nach dem anderen, weil wenn du in breiter Masse angreifst oder das vorhast, dann die Gefahr, dass du dann halt Kollateralschäden bei den geradezu, ja, also zu, bei den Schiffen zu erzeugen, die du eigentlich erobern möchtest, das ist dann natürlich, höchstwahrscheinlich. Und deswegen ist die Taktik einfach der wahnsinnig gut. Ein Spieler nach dem anderen aus dem Spiel nehmen halt, ne? Und
ja, vor allen Dingen Enter-Taktiken sind natürlich auch, sag ich mal, das Steckenpferd von Astartes-Streitkräften im All, ne?
Ja, total. Die nehmen jede Enter-Kommando-Einheit, spielerisch auseinander.
Ja, ganz, ganz genau. Und in den engen Korridoren der katanischen Schiffe spielen sie halt brutale Massaker ab, als dann Space Marine Enter Kommandos sich ihren Weg durch die Frachträume gebahnt haben und klaustrophobische Waffendecks und dergleichen. Also alles von Abteil des Schiffes oder von Segment zu Segment des Schiffes sich da oder der Schiffe sich halt durchgebahnt haben und dann nochmal kurz links und rechts so die Navy-Soldaten der Katana niedergestreckt haben, die sich dann, wenn sich dann, also die sich denen halt in den Weg gestellt haben und das hat auf jeden Fall ohne große nennenswerte oder ohne wirklich nennenswerte Verluste funktioniert, was die Sezessionisten da vom Zaun gebrochen haben. Und so haben es halt Huron und seine Streitkräfte geschafft, die Kardinal Urdaneta und die Dreadchild sowie 23 andere Schiffe noch zu erobern. Nur der Schlachtkreuzer Star Jackal der Marines Errant entkam schwer beschädigt der Falle, die da gestellt wurde. Und das ist ja eigentlich ein ganz guter Schnitt, würde ich mal sagen, ne?
Total.
Auf jeden Fall, ja.
Ich unterhalte mich da. Ich finde das...
Aber wo du auch schon meintest, die Marines, die Executioners haben die am coolsten klingende Schiffe, muss man auch wirklich sagen, ne? Wenn man mal vergleicht, Star Jackal im Gegensatz zur Nighthawk, also da ist ein klarer Sieger, ne?
Ja,
schon. Auf jeden Fall.
Also, ich finde ja Executioners sind ja im Prinzip einer der coolsten Orden, die es überhaupt so gibt. Ich finde auch, im Prinzip sind das Space Wolves und cool.
Ja, Space Wolves sind cool und diesen ganzen Wikinger-Quatsch.
Ja.
Space Wolves sind cool. Das ist schön beschrieben.
Ja.
Guck
mal, die haben ähnliche Farben, die haben eine ähnliche Kultur. Kultur mit so Anführungsstrichen.
Kultur.
Die kommen auch von so einer Kack-Eiswelt.
Laut.
Mhm. Finden Äxte gut. Kack-Eiswelt.
Ja.
Halten sich für die persönlichen Exekuteure des Imperators. Ja.
Naja. Ja, ist so, ne? Naja, auf jeden Fall ist dieser, der Hinterhalt der Urdaneta, des Urdaneta-Konvois in die Geschichte eingegangen unter den Sezessionisten, denn das war ein gewaltiger Sieg für Huron und seine Verbündeten und beschrieb das effektive Ausscheiden der Katana aus dem Butter-Konflikt. Also, ja. Rest well, my little prince. Die Katana hat's erledigt. Ja, die haben halt keine nennenswerten Ressourcen mehr oder Streitkräfte, um irgendwie an diesem Konflikt teilzunehmen. Da habe ich aber letztens mit Stevo auch drüber gesprochen. Der hat eine schöne Runde Butt Up Kill Team gespielt. Tour on Tour, hat richtig Spaß gemacht. Nochmal Grüße gehen raus an Jan und Jan. Die haben auch mitgespielt. Ein bisschen wie Klaus und Klaus, aber der Tabletop-Szene.
Die Musik von denen ist nicht so gut.
Die machen die bessere Musik. Also Jan und Jan. Da habe ich aber mit Stevo drüber gesprochen, dass ich mal wissen würde, wie sich die Butt-Up-Kill-Teams mit, sag ich mal, Kill-Teams des Standard-GW-Kill-Teams verhalten würden. Also würde man jetzt so Navy Breacher als Katana spielen, wie balanced das wäre gegen Butt-Up-Kill-Team Astartes.
Oh,
das ist. Also wenn den Feldversuch mal einer wagen möchte, hat irgendwer Navy Breachers liegen, die fertig sind?
Nope. Aber nicht fertig.
Ne.
Aber irgendwer aus unserem Club hat mir meine abgekauft, deswegen würde ich gerne mal wissen, wer das war, und da würde ich gerne mal gegen spielen. Ja.
Ja, okay. Ist so. Dann hast du recht. Nee, schade, ja, die Idee ist dahinter eigentlich tatsächlich ganz geil.
Ja, aber dieses Ganze, was wir jetzt, wir sind ja noch nicht weit drin in der Folge, aber das Ganze, was wir jetzt schon so vorgelesen haben, bietet ja so viel Potenzial für coole Kill-Team-Matches, ne? Vor total allen Dingen finde ich immer so dieses Boarding-Mission und sowas, dann noch mit Butt-Up-Kill-Team, wo es tatsächlich Breacher gibt und sowas. Dann könnte man auch tolle Regeln hier, wenn die sich da durchs Schiff ballern mit irgendwelchen luftleeren Passagen auf dem Spielfeld und sowas, mit Luftschleusen und so, man könnte schon coole Regeln schreiben dafür, ne?
Im originalen Zone Mortalis-Dings hier, ne? Da gibt's ja auch Regeln für, du schießt daneben und ballerst ein Loch in die Außenhülle.
Hoppala.
Mhm. Ja. Ja, oder das auch, bietet ja auch alleine schon den ersten wirklich großen, umfangreichen Konflikt, den man spielen kann mit Raumflotte Gothic oder OPR FTL, wie das heißt. Ich glaube, das ist ja dieses schiffbasierte OPR-Spiel. Ja. Würde ich auch gerne testen, tatsächlich. Voll. Also, juckt mir echt unter den Fingernägeln, mir nochmal ein bisschen wieder was an Raumschiffen zuzulegen, die ich damals bei eBay geschossen habe und später wieder bei eBay verkauft habe, ich Idiot. Ach, ärgert mich bis heute. Aber ja, tatsächlich, das ist schon eine große Schlacht, muss man sagen, ne? Also Schlachtkreuzer, dann auch dieses riesige Schiff, 16 Eskorten, zig Frachter, ich glaube, okay, das wäre vielleicht doch ein bisschen groß.
Ja, wenn einer Bock hat, gerne mal mit Double Base Fanatic auseinandersetzen, da kann man sicherlich was machen.
Ja, auf jeden Fall.
Kann ich, wenn es um Raumflotte Gothic geht, immer wärmstens empfehlen den Instagram-Handle von Double Base Fanatic. Guter Typ, ist auch gerade in Hamburg, aber ja, wie gesagt, wir haben es alle nicht geschafft, uns mit ihm zu treffen. Wir hoffen, er hatte viel Spaß im Miniatur Wunderland. Grüße gehen raus.
Offensichtlich, das sah ganz danach aus.
Ja, das stimmt. Ja, Nico.
Okay. Ja, dann würde ich jetzt weitermachen. Genau.
Ja, gerne. Immer zu.
Immer Alter, gerne. Vor
Schönheit.
Ja, das ist ja auch sogar richtig. Bin ja hier der Silberrücken der Truppe. Ja, die Sezessionisten hatten die Malstromzone nun ja ziemlich fest in ihrer Hand. Die haben ja nun wirklich.
Oder quasi in ihrer Klaue, ne?
Oh, ja, die schwarze Klaue, die ist alles einfällt.
Sie hatten das fest in ihrer Astral Claw auf jeden Fall.
Junge, dafür gibt es das nächste Mal ein Küsschen aus dem Nüsschen.
Jedenfalls blieb er natürlich wirklich nicht mehr viel zu tun. Huron hat natürlich jetzt schon quasi sich eigentlich bei den Loyalisten bedanken können, dass die schon mal diesen einen Planeten komplett abgeerntet haben und ihm so viele nette, vollgefüllte Schiffe geschenkt haben. Gleichzeitig
hat er auch schon. Ich glaube, das dauert auch tatsächlich ein bisschen, bis du so einen Chartist Highliner befüllt hast, ne?
Natürlich.
Die ganze Arbeit machen lassen und danach das Ding geändert, finde ich super.
Ich auch. Richtig schön rein. Richtig gut. Naja, und
der arbeitet wie ich, faul, aber effektiv.
Und gleichzeitig gab es jetzt auch schon so die ersten kleinen Kopfnüsse Richtung Firehawks und Marines Errant. Und das sind nun mal die einzigen verbliebenen, ich sag mal, Loyalisten-Gefahrenposten in der Region, um die sich Huron noch kümmern muss. Wenn er die nämlich auch noch quasi, in Rauch auflöst, im wahrsten Sinne des Wortes, dann steht ihm eigentlich überhaupt nichts mehr im Weg. Das ist jetzt sein Plan und den versucht er jetzt auch zu verfolgen, was ja auch Sinn macht. Und wie ich schon vorhin meinte, man konzentriert sich am besten wirklich auf einen einzigen erstmal, mischt den so richtig, richtig schön auf, damit er einfach keine Gefahr mehr darstellt. Und das tut Huron mit den Firehawks. Die geht er nämlich in zahlreichen Scharmützeln, Schlachten und Auseinandersetzungen an und treibt sie immer weiter zurück bis an den Rand der Golgotan Wastes, aus denen sie angereist kamen vorher. Und falls ihr euch noch erinnert, die waren ja auch noch nicht mal bei voller Sollstärke, sondern nur bei 86%. Haben aber trotz ihrer, ich sag mal, anfänglichen Verluste trotzdem den einen oder anderen Widerstand leisten können. Auch einen dementsprechend hohen Blutzoll natürlich auch auf der Seite der Sezessionisten eingefahren. Aber sie wurden halt immer weniger und ohne nennenswerten Support von anderen Orden oder Streitkräften. Es ist klar, dass das ja vergebene Liebesmühe ist und die standen halt wirklich dicht vorm Abgrund. Und das war halt die Zeit, wo sie alleine die Fahne vor Ort, naja, neben den Knights Errant hochgehalten haben. Marines Errant, sorry. ich habe mich aber sofort entschuldigt.
Angenommen.
die Wut und Entschlossenheit, hatte ich ja schon gerade gesagt, die Firehawks war nicht zu vernachlässigen. Die haben halt wirklich den Sieg der Sezessionisten über sie teuer erkauft. Aber sie wurden halt auch auf 22% Ordensstärke runtergedroschen und hatten de facto keine Schiffe mehr, außer ihre große Ordensfestung. Und das war's. Die spielten ab da an wirklich nur noch eine untergeordnete Rolle im Badab-Krieg und haben auch nur noch bei maximal der ein oder anderen Blockade Aktion von Planeten oder Schifffahrtswegen teilgenommen. Ansonsten waren die einfach raus.
So allerdings, sad, ey. Und wir beide haben ein Killteam von denen gebaut, ne?
Ja, und ich fand die übrigens in Kombination, als wir die in Nottingham gespielt haben, mega. Ja, wir haben, also war ein geiler Anblick. Also geile Platte, geile Location, geile Situation und einfach geiles Match. Also
und geile Typen auch. Geile Typen auch. Am besten waren die Typen.
Eigentlich, es war alles geil. Das geiles Bier, ja, geiles
war
Essen.
Es war nur geil, Alter.
Ja, geil. ich glaube also mindestens geil, Alter. Nur geil.
Das war wie war wie damals Onkels am Hockenheimring, so geil, ja. Alter.
Raus so bin geil. Ich mit drei geilen Nee, war super.
Ja, Nico, du.
Ich war nur in einem Punkt etwas enttäuscht.
Sehr geiler Typ.
Ich war ja nur in einem Punkt etwas enttäuscht in Nottingham, muss ich ja sagen. Diese um das Wort nochmal zu wiederholen, ich weiß nicht, ob es schon mal erwähnt wurde, geil. Diese geile Platte, die man gesehen hat, als man reinkam, die große Industrieplatte in Schluchten mit Säureflüssen oder was auch immer unten, das wäre so ein geiles Match gewesen, da drauf zu spielen. Und da hat leider der YouTuber Strikes...
Die Platte, die versucht haben, Nikos Nils' Platte hier nachzuempfinden, meinst du?
Ah. Nee, was wolltest du gerade sagen, welcher YouTuber...
Ja, genau, dieser YouTuber Strike Scorpion, der hat tatsächlich, den ich auch hin und wieder gerne angucke und die Spielberichte von ihm mir anschaue, aber er ein Kumpel von ihm, die haben die Platte blockiert und fand ich nicht gut. Die haben die reserviert und das dürfen die einfach nicht. Die müssen sich da eigentlich mit uns absprechen. Das ist eigentlich, wir haben davor.
Das finde ich auch, ja.
Also das hat sich noch nicht so richtig rumgesprochen. Okay, zurück zu den Sezessionisten. Die haben natürlich nicht nur gegen die Firehawks gekämpft. Die Marines Errant waren auch vor Ort. Und auch gegen die Marines Errant gab es große Siege und einen sehr großen Sieg. Und zwar die Mantis Warriors haben den erstritten. Und zwar auf dem Industriemond Bellerophon's Fall oder The Fall genannt, welches eigentlich ein extrem wichtiger, wertvoller Navigations- und Nachschubsknotenpunkt oder als ein sehr wertvoller Navigations- und Nachschubsknotenpunkt gilt. Der war lange Zeit hart umkämpft und da haben die Mantis Warriors die Marines Errant niedergerungen und sich dieses Knotenpunkts bemächtigt.
Niedergerungen, das klingt ja fälschlicherweise nach einem Kampf Mano a Mano, Auge in Auge. Aber nein.
Ich wollte es episch klingen lassen, ja.
Niedergerungen. Eingeölt nur im Lendenschurz. Jetzt sind wir schon wieder da gelandet. Oh.
Geil.
Die Minotaurs kommen auch noch.
Ja, der Stiefbruder.
Mm. Ja. Die richtigen Menschenfreunde, die kommen alle zum Schluss.
Ja, es geht halt noch richtig ab. Aber wenn ihr ein bisschen was über Bellerophon's Fall hören wollt, Bellerophon ist mir tatsächlich immer ein Begriff wegen Mission Impossible 2, weil da gibt es doch das Gegenmittel und das Gift, Bellerophon und Chimera. Und genau, daher war mir das ein Begriff und ich wusste, dass sich das in der griechischen Mythologie abspielt. Wenn ihr ein bisschen was über Bellerophon wissen wollt, haben wir hier einen kleinen Reisetipp von uns, weil unser Busfahrer der Herzen ist zwar heute bei Metallica, aber er ist natürlich nicht ganz aus der Sendung. Er hat einen kleinen Beitrag gemacht. Viel Vergnügen.
Willkommen auf Bellerophons Fall oder von den in Anführungszeichen Bewohnern auch einfach The Fall genannt. Eine wunderschöne Todeswelt im Zygnat-System. Wir liegen in den sonnigen Bereichen des nördlichen Marschstrom. Und Bellerophon's Fall war einst eine industrielle Produktions-Subkolonie der Highveld Cygnats, die diesem System auch den hervorragenden Namen aufgedrückt hat. Während eines Heloten bzw. während eines Sklavenaufstandes in der Mitte des 41. Jahrtausends wurden von den Aufständischen hier Massen von höchstgiftigen Chemie- und Industrieabfällen in die Atmosphäre abgegeben. Die eigentlich milde und bewohnbare Atmosphäre dieses Planeten verwandelte sich so in die einer giftigen Todeswelt. Die meisten Bewohner hatten Glück und starben an den Folgen. Die Überlebenden übernahmen zwar den Planeten, degenerierten aber zu Mutanten, Aasfressern, Onkelsfans oder anderen Abhumanen. Erst 843 M41 wurden Maßnahmen ergriffen, den Planeten wieder zu erschließen. Einige Fabrikkomplexe und Anlagen konnten befreit und wieder in Betrieb genommen werden. Zum Namen von Bellerophons Fall. Bellerophon war in der griechischen Antike einer der Helden eher der B-Riege. Er hat auf einem Pegasus reitend eine Chimäre erschlagen, also ganz krass runtergebrochen. Wollte danach in den Olymp aussteigen, das wollte Zeus jedoch nicht, hat dazu mit einer Bremse gesorgt, dass der Pegasus sich aufbäumt und Bellerophon abwirft und dieser dann zu Boden fiel in einen Dornstrauch, sich verkrüppelte und blind und verkrüppelt durch die Gegend lief. Keine Ahnung, wie sich das jetzt mit, was das mit dem Planeten zu tun hat, aber daher kommt der Name. Was Songwünsche angeht, ich hätte gerne Creeping Death von Metallica.
Wow, Santa war richtig aufgetischt. Also wenn ihr
Junge.
Wissen wollt, in welchem Hotel ihr absteigen sollt. Also ich habe gehört, das Tetanus Inn in Roststadt auf Bellerophons Fall ist ganz gut. Das hat, glaube ich, 2,5 Sterne bei Google bekommen. Ja, hat er uns natürlich ein bisschen präsentiert. Super gut. Ihr wisst ein bisschen was über Bellerophons Fall. Genau. Und da ging es halt richtig zur Sache. Und die Marines Errant haben am Ende nicht mehr so viel Land gesehen. Habe ich übrigens Bellerophons Fall, einer aus unserem Hobbyclub, der Heiner, der hat richtig geiles, so rostiges Industriegelände gebaut. Mir juckt es in den Fingern, eine geile Killteam-Platte in dem Stil zu bauen, nur als Untergrund, damit man sein Gelände da draufstellen kann und einfach auf Bellerophons Fall spielen kann, weil das passt.
Er bringt das doch im September mit, wenn er das zulässt.
Ja, sicher, bestimmt.
Das wäre doch schön.
Wir müssen ein paar Aufkleber einpacken, der mag Geschenke.
Aufkleber, gar kein Problem.
So, Dennis, willst du mal weitermachen?
Gerne. Also, der heldenhaften, eisernen Entschlossenheit und taktischen Finesse der Marines Errant, das hatten wir ja letztens erst, ne, wo ich in Länge und Breite erklärt habe, wie überaus toll diese heldenhaftesten der Marines unter der Fuchtel des Imperators sind. Also die prallen halt leider auf die verschlagene Hinterhältigkeit der schmaläugigen Guerilla-Angriffe der fiesen Mantis Warriors. In den Roststätten von Bellerophon's Fall.
Vorsicht!
Was denn?
Ni hao!
Nein. Aber ich meine, da wird ja durchaus das
Die Pinguine in der Pfanne vor euch?
Ja, das auch. Nee, aber da wird ja der fiese Mittelalter, nicht zu verwechseln mit den heutigen, aber der Mittelalter-Mongole, das wird ja genährt, dieses Feindbild da, ne, in dem Fall. Alles das, was im Prinzip im Bruderkrieg den White Scars zugeschrieben wird, bevor die sich offiziell als Loyalisten bestätigen, das trifft ja alles auf die ekeligen Mantis Warriors zu. Die zerlegen halt in den Roststätten von Bellerophon's Fall meine geliebten Marines Errant. Die erste und dritte Kompanie der Marines Errant wird dort isoliert und fast komplett aufgeraucht.
Muss ich aber kurz sagen, wenn die so über die reden, dann haben die von mir Brief und Siegel, dass sie den Marines Errant die Jacke vollhauen. Ich meine.
Aber hallo. Das machen die. Voll. Das machen die. mit chirurgisch präzisen Mordanschlägen hinterlistige Tarnmuster tragenden Mantis Warriors.
Die sieht man halt auch einfach nicht. Das ist so. Wenn die morgens um 10 vorm Kiosk stehen mit ihrer Flecktarnhose und einer Dose Bier, die sieht man nicht.
Ist einfach eine riesige 3 Meter Riesen, die lärmend auf einen zugerannt kommen. Aber auf einmal sind sie da.
Nur so die schalten halt Dosen am Stehtisch.
Ja. Die schalten geil. Halt mit Guerilla-Angriffen und mit Guerilla-Anschlägen und Guerilla-Angriffen und Mordanschlägen schalten die halt die quasi komplette Kommandostruktur der Marines Errant aus. Der Chapter Master der Marines Errant verliert sein Leben. Das ist eine absolute Katastrophe. Und inklusive seinem kompletten Kommandostab. Der komplette Orden gerät in völlige Unordnung und die müssen sich halt verzweifelt zurückziehen. Infolgedessen übernimmt Anton Naves als letzter überlebender hoher Offizier des
Anton,
Ordens.
Anton.
Ich bin viel schöner, ich bin viel toller. Nee, das war Antonia. Mist. Egal. Schöner anzusehen als Anton.
Die ist schön und frikadellchen.
Ja. Also Anton Naves übernimmt daraufhin die Führung des Ordens und versucht halt in der darauffolgenden Zeit den Orden irgendwie wieder einigermaßen auf Sollstärke zu bringen. Aber im Prinzip scheiden die auch an dem Punkt aus dem Badab-Krieg aus. Also das wird eine Ewigkeit dauern und bis zur heutigen Timeline haben sich die Marines Errant nicht vollständig davon erholen können. Mit heftigsten Schuldzuweisungen darauf zerbricht die Allianz zwischen Marines Errant und Firehawks. Ich denke, es ist klar, dass die Firehawks die größere Schuld daran tragen.
Ich glaube, da sind wir uns alle einig.
Klar. Aber immerhin, wie wir ja auch gelernt haben, ist das natürlich auch für die Marines Errant ein toller Grund, sich mal wieder irgendwie 2, 3, 4, 5 Orden und kleine Münzen irgendwie an die Rüstung zu hängen, damit auch jeder, aber auch wirklich jeder sehen kann, ja, dieser Marine da hat katastrophal im Badab-Krieg verloren.
Ja, das ist wie wenn man so ein Force Attack 2006 T-Shirt trägt.
Ich war da. Unangenehm. Ich war da.
Ich war auch da.
Nee, ich habe kein T-Shirt, aber ich war da. Oh, das war schlimm.
Ist das Force Attack, wo es diese legendären Fotostrecken von gibt?
Es gab fast zu jedem Jahr irgendwie
schlimme also Sachen. Nach Zerbrechen eben dieser Allianz ist die Malstromzone erstmal schutzlos den Sezessionisten ausgeliefert. Die Malstromzone endgültig in ihrem festen Griff haben. Und bis auf ein paar kleine Widerstandsnester, zum Beispiel die Ruinen von Cygnex und nicht zu verwechseln mit Nicknex. Das ist ganz was anderes.
schmeckt auch gut.
Schmeckt auch gut.
Sieht auch wie rostig
braun aus. und ein paar der Randwelten des Sorngard-Systems können sie ohne nennenswerte Gegenwehr das gesamte restliche Jahr ihren Standpunkt sichern und weiter ausbauen. Die Marines Erin, ja, wie gesagt, treten im Prinzip an der Stelle aus dem Krieg aus und schaffen es aber noch hier und da ein paar Widerstandsnester und restliche Überlebenden zu sichern. Und ja, das war's damit mit meinen geliebten Jungs in Mi-Partie Weiß-Blau.
Ja, und ich sag mal, das Jahr 904 M41 war ein gutes Jahr für die Warders, ne? Also
das Beste,
total. Kannst du nicht sagen. Also ich, ab dann ging es eigentlich bergab. Aber das war richtig, richtig gut. Naja, kommen wir zum Jahr 016, 905 M41. Das nächste Jahr ist angebrochen.
Obwohl,
die Sezessionisten, ja bitte?
Das war nicht nur ein Jahr. Ich meine, dass halt gerade diese Anfangszeit der Kampf mit den Firehawks und Co., das war eine Strecke von 3 Jahren. War das nicht 3 Jahre?
Ja, das ging schon früher los. Ja, wir sind ja schon ein bisschen unterwegs im Badab-Sektor.
Okay, gut. Ich dachte jetzt, das hätten wir jetzt auf ein Jahr reduziert. Also es war schon eine
längere. Nein. Ich habe nur gesagt, dass das Jahr 904 extrem gutes Jahr für die Sezessionisten war.
Okay, natürlich.
Ja.
Okay.
Ja. Da können Sie einfach machen.
Bitte?
Da können sie ja einfach machen, da ist ja jetzt niemand.
Ja, genau. Ja. Naja, mit 5 Space Marine Orden, welche offen untereinander Krieg führen, und einem 6., den Executioners, welche sich auf dem Weg in die Malstromzone befinden, ja, wurde der Badab-Konflikt zum größten innerimperialen Konflikt seit der Rebellion des 4. Quadrantes. OGs erinnern sich, das war das Ding, wo die Astral Claws schon mal mit den Firehawks zusammen und so, dies, das. Das Ganze zwang nun das Adeptus Terra endgültig zur Intervention. Die haben sich ja die ganze Zeit so ein bisschen drumherum geschlängelt, weil ihnen das ein bisschen zu heiß war. Und die haben sich immer gedacht, naja, mit Chance verpufft das und es löst sich irgendwie selbst. Lass dem Huron doch seine Malstromzone. Ja, aber jetzt ist es so heftig eskaliert, dass das Adeptus Terra letztendlich mit einschreiten muss. So, dann wurde ein Triumvirat gegründet aus imperialen Gesandten. Gegründet wurde das Ganze von den Hohen Lords zu Terra persönlich. Und dieses Triumvirat wurde mit dem Fall beauftragt und sollte mit allen Mitteln das Ganze richten und keine Sünde unbestraft lassen. Die sollten also wirklich jeden Stein und jedes Blatt Papier da umdrehen und gucken, was da abgeht, und alles verurteilen und bereinigen, damit danach die Malstromzone wieder schier ist. Ja, uns bekannte Mitglieder dieses Triumvirats waren folgende. Ja, da waren etliche Abgesandte der Inquisition des Ordo Hereticus dabei. Da war eine Taskforce des Administratum Auditoriums dabei. Das sind quasi so Inkasso-Paramilitärs. Da würde ich ganz gerne mehr drüber erfahren. Das sind bestimmt furchtbar sympathische Typen.
Das ist sowas wie Moskau-Inkasso, nur mit Raumschiffen.
Genau. Ja, und halt eine schlagkräftige Flottenstreitmacht mit entsprechenden Enter-Truppen. Das ist so eine Reserve aus dem Segmentum Solar persönlich. Ja, und die sind auf jeden Fall auf dem Weg. Und alle Teile dieses Triumvirats legen ihren Fokus auf voneinander getrennte Bereiche der verschiedenen Aggressoren des Badab-Konflikts. Und was daran interessant ist, na klar, was die Flotte zu tun hat, ist klar, was die Inkasso-Paramilitärs wollen, ist auch klar. Der Huron hat ja immer noch den 10 verweigert und steht inzwischen mit ordentlich Kohle in der Kreide. Aber das Ordo Hereticus finde ich ganz spannend. Die haben halt, das Hauptaugenmerk liegt auf den Gensat-Proben der Astral Claws, die verweigert wurde. Dann diesen internen Machenschaften, halt dieses, ja, Stichwort Tiger Claws, und Streben nach Legionsgröße. Ja, und ihren Angriff auf imperiale Streitkräfte unter Hurons Befehl. Das Ganze ist ja erstmal logisch, okay, Ordo Hereticus. Man sieht das Ganze ja aus imperialer Sicht und ja, die Sessionisten sind natürlich die Bösen. Aber die Katana geraten genauso ins Fadenkreuz der Inquisition. Weil denen wird so Arroganz und eigenmächtiges Handeln vorgeworfen und die Inquisition sagt, ey, hättet ihr da nicht so bescheuert gehandelt und das Ganze so auf die Spitze getrieben, dann wäre das gar nicht so eskaliert. Und ich finde, das deutet so ein bisschen darauf hin, dass das Imperium sich vielleicht gewünscht hätte, dass Huron das Ganze so macht, wie er sich das vorgestellt hat. Lass ihn doch der Herrscher der Malstromzone sein. Er handelt ja im imperialen Interesse. Mhm. Aber erst durch diese Eskalation der Katana ist das Ganze ja völlig aus dem Ruder gelaufen.
Wow, wie asozial.
So, das finde ich halt richtig spannend, dass hätte Huron sein Ding da so durchgezogen, wie er das gewollt hätte mit dem Badab-Schisma und sowas, hätte Adeptus Terra vielleicht ja gar nichts gemacht.
Ganz ehrlich, so. Wenn man auch den Faden weiterspinnt, weil die, ich sag mal, Idee zur Legion hat er ja schon längst, oder war ja dabei, irgendwie in die Tat umzusetzen, wenn er das hätte weitermachen können. Und ich sag jetzt mal 100 oder 1000 Jahre später, was wäre dann passiert? Wie geil, eine ganze Legion an Space Marines. Wieder.
Ja, vor allen Dingen, münzt das mal um, ich sag mal 100 Jahre später oder 100,
ja,
Jahre,
mein ich.
Nee, 100 Jahre später kommt Gilliman zurück,
ja.
Macht Ultima-Gründung und im Prinzip ist es ja das, was er mit dem Primaris macht. Er stellt ja seinen eigenen Codex Astartes in Frage,
ja.
Und stellt ja auch in Frage, ob das mit dieser Ordensgröße von 1000 Marines wirklich so sinnvoll war.
Ja.
So, und ob er vielleicht selber ja diese 1000 Marine Idee zwar genutzt hat, aber mit denen, also ich sag mal, die Größzahl der Orden nach Nachfolgegründung sind ja von den Ultramarines und im Prinzip hat er ja eine Legion.
Ja, ja, klar.
So. Und genau, das stellt er ja auch stark in Frage. Also wäre das im Badab-Konflikt, also wäre dieser Konflikt überhaupt ausgebrochen, wenn Gilliman schon zurück gewesen wäre? So, ne?
Mhm.
So coole Sachen passieren einfach nicht mehr. Das müssen wir uns alle klar ins Gewissen rufen. Unter Gilliman und dem aktuellen Law wird sowas Geiles wie der Badab-Sektor, sowas Geiles wird nicht mehr passieren. Obwohl, ja, bei Speer des Imperators, den habe ich ja schon ein paar Mal als Leseempfehlung gegeben, werden ja ähnliche Ansätze verfolgt.
Speer des Imperators.
Knick, knack.
Finde ich gut. Ob Huron Blackheart jetzt im Moment immer irgendwie auf seinem Thron sitzt und die ganze Zeit gesagt so, ja, wenn ich hier eine Legion bauen will, ne, dann schicken sie hier die Menschenfresser hier
ja, mit ihren aber die Tuberkel, so, die kann ne? Das machen.
Ne, aber ja. Die dürfen, ne? Aber ich bin der Böse.
Voll gemein.
Lurchi, Lurchi.
Lurchi, also. Ich dachte, alle machen mit.
Herr Grabowski, bist du eingepennt oder?
Nee, bin ich nicht.
Ach so, andere Zeitrechnung.
Ich hab innerlich noch weiter gelacht über Lurchi. Ah, wunderbar, wunderbar. Naja, die tyrannischen Abgeordneten stufen das Badab-Schisma weniger als innerimperialen Konflikt ein, sondern vielmehr als imperiales Sicherheitsrisiko. Und verlangten deshalb einen sofortigen Waffenstillstand und die Kapitulation der Sezessionisten. Was natürlich auch total Sinn macht. So, ne, da kann man ja schon mal angepisst den Bleistift spitzen und
naja, ganz. Ist aber nicht so, dass das vorher schon einer versucht hätte. Ne?
Nee, natürlich nicht. Selbstverständlich nicht. So, ne? Das kann man da natürlich halt machen. Und naja, Hurons Antwort ließ er auch nicht lange auf sich warten. Ich möchte dann hier einmal zitieren, was der liebe Andy so wortgewandt übersetzt hat. Man könne den Feinden der Menschheit nicht einfach unsere Welten überlassen und somit über unser Imperator gegebenes Recht sich über unser Imperator gegebenes Recht hinwegzusetzen, das Imperium mit allen Mitteln zu verteidigen. Und was wir ja so wissen, also genau diese, das sind ja so die Phrasen, die Huron gerne drischt und sich selber dabei zuhört, glaube ich, und sich dann dabei lustvoll die Haare kämmt. Also ist ja, hat er ja nicht zum ersten Mal so.
Ey, er spielt geht, wieder ne? Die alte Arschlochkarte.
Er spielt die alte Arschlochkarte. Er steht da wieder und denkt sich so, ja, okay, Gott. Einmal hau ich sie noch raus und alle anderen, die schon 100 Mal gehört haben, sind einfach nur noch angepisst wahrscheinlich davon. So, weil die können es halt nicht mehr. Das, die ersten zwei Male fetzt das noch, ne? So das erste Mal ist komplett neu. Beim zweiten Mal haben es wirklich alle mitbekriegt, auch die, die beim ersten Mal nicht dabei waren. Aber so langsam ist der Hut halt so ein bisschen abgetragen und hat schon so ein paar Löcher und ja. Lassen wir das mal so stehen. Seine engsten
Vertrauten haben im Hintergrund nur mit den Augen gerollt.
Naja, denken sie, hauen sich dann mit den Panzerhandschuhen vor die stählerne Stirn und denken sich, oh Gott, kann er nicht einmal die Schnauze halten.
Schon wieder. Und wer kommt genau in dem Augenblick in die WIT-Konferenz? Stolper-Titus.
Oh. Stolper-Titus.
Ja. Oh. Und vor allem dieses
Schnittchen dabei.
Diesmal gestolpert.
Ich bin doch glatt meine Kniffe losgegangen.
Ich bin hier mal so rein gestolpert. Weißt du, kennst du, verstehst du? Stolpern. Rein gestolpert.
Rin gestolpert. Ging die Tür auf, ne? Und dann, bums, lag ich da, Magazin leer geschossen, alle tot, scheiße. Was machen wir jetzt? Ich stolper jetzt, mal weiter, wa?
Und jetzt soll das meine Schuld sein.
Titus Bart, ey.
Hingefallen, mit Multimelter fallen gelassen.
Stolper Titus Bart mit so einem Sakko
an. Ja, mit so einem Sakko an und dann so ein gelbes T-Shirt. Menschen sind Schweine, Astartes aber auch.
Genau, Menschen. Kennst du?
Kennst du?
Widerlich.
Also ihn kennst du alle.
Also jetzt,
ja,
jetzt
natürlich.
Aber wisst ihr was, so häufig wie der jetzt gerade in dieser Folge schon erwähnt wurde, der Stolper-Titus, der wird locker, die können jetzt, glaube ich, bei GW locker 45 Euro pro Modell verlangen.
Mindestens.
Ach, nicht schlecht.
Stolper-Titus.
Der wird jetzt gekauft.
Der könnte vielleicht noch so einen kleinen Bit dazu kriegen, so ein Upgrade-Rahmen, wo so eine kleine Banane. So eine kleine gestreifte Kappe mit einem Propeller drauf ist. So,
also ich dachte jetzt eine Bananenschale.
Ja,
eine
Bananenschale.
Ich meine, der hat doch so ein modelliertes Base, einfach das in Bananenoptik.
Ich finde persönlich auch auch noch so einen Kaffeebecher so geil, wo so ein Schwall rauskommt, ja. Weißt du, dass er so nach hinten fällt. So
wow. Ja, vielleicht auch so ein gesalzenes Grockbrötchen auf der Base, wo drauf er ausrutscht, um das Ganze thematisch korrekt zu halten.
Das finde ich gut.
Ach, herrlich, ey. Naja, gut, kommen wir einmal kurz zurück zur Ernsthaftigkeit. Das Triumvirat erließ daraufhin einen Haftbefehl gegen Huron und.
Ich habe nicht geschrieben ein Haftbefehl. Es erließ daraufhin Haftbefehl.
Es erließ daraufhin Hofni.
Es erließ daraufhin Hofni.
Ja. Ich habe nur drauf gefragt.
Ich habe es extra so geschrieben.
Da schossen die Haftis raus.
Und Hafti Abi Bibi hat sich dann in seinen AMG Mercedes gesetzt und dann ist er mit Stolper Titus zusammen dahin gefahren.
Ja, ja. Beide zusammen wild aus dem Fenster geholt.
Die Räume waren besser. International.
Ja.
Da ist er wieder, der Stolper.
Auf jeden Fall, das Triumvirat erließ halt daraufhin einen Haftbefehl gegen Huron und alle weiteren Ordensmeister der Sezessionisten, sowie die Sicherstellung ihrer Heimatwelten wurde veranlasst. Und das beinhaltet natürlich sämtliche Rohstoffe, Rüstungsgüter und so weiter und so fort, bis halt ein finales Urteil gefällt wird. Ne? Also da wird dann so der Daumen drauf gehalten und ja, das ist so... Das ist dann so das Ding gewesen. Und wie wir ja wissen, der Ordensmeister der Mantis Warriors wurde ja auch rein zufälligerweise auf Lebenszeit verknackt und schmachte oder siecht noch dahin in Ketten gelegt, in ja imperialen Zellen.
Da kann ich nur Legend of the Space Marines empfehlen. Das ist eine Kurzgeschichte über genau den genannten Herren drinne, wie der da vor diesem habe ich glaube ich in einer anderen Folge schon mal erwähnt, da vor Gericht steht und sozusagen so Zeitzeugenberichte abliefert. Richtig gut.
Wo ungefähr so gesagt wird, hier wird nicht die Schuld festgestellt, sondern nur das Strafmaß festgelegt. Ne? So nach dem Motto halt. Ne? Ist ja auch schon, ist ein fairer Prozess. Ich meine, hey, irgendwann
aber zu dem, früher oder zu später, dem Zeitpunkt ist er, zu dem Zeitpunkt ist er noch nicht in Haft. Das könnte man
da ist er noch nicht in Haft. Er wird ja verknackt. Böse! Lebenszeit und ich bin mal gespannt, ob irgendwann mal erwähnt wird, ob dieser Ordensmeister der Mantis Warriors dann das Zeitliche segnet, aus Altersmüdigkeit oder auch nicht. Könnte ja sein. Wäre ja mal interessant dann zu wissen, wie alt kann eigentlich ein Space Marine werden, bis er auf natürliche Art und Weise stirbt.
Da muss ich gleich eine Gegenfrage stellen. Das musst du davon abhängig machen, wie genau weit er weg ist vom Imperator.
Meinst du, der hat so eine Aura, die so ausstrahlt und ab nachlässt, je weiter man weg ist?
Also wenn ich das jetzt gehört habe von den Custodes, why not a little bit genau von dem auch bei den Marines?
Ja, also das ist ja auch bei Siege of Terror, ne? In dem Moment, wo man sich immer dem Thronsaal immer weiter nähert, während der Imperator da drin ist,
wird man jünger.
Da kommst du wieder zu Kräften. Ja. Frag mal John Grammaticus.
Nein, man wird jünger. Und irgendwann hast du dann Neugeborene, die in Servo-Helmen durch die Gegend rollen.
Ja, genau. Also du hast quasi ein Baby mit der Statur von Arnold Schwarzenegger.
Ah, besten geil. Hier, meine Frau, die Spartaner und ich.
Gugu Gaga!
Geht in die Schoppe!
Sorry, nee, habt ihr die
Gib mir den Film gesehen?
Meine
ja!
Meine Frau, die Spartaner und ich, diese Parodie auf die 300.
Nein, habe okay, ich oh Gott, nie gesehen. Nie
okay, gesehen. Gut. Lohnenswerter Film, unglaublich wichtig, ein Epos in der Filmgeschichte. Und da sieht man.
Erklärt quasi die Vorgeschichte zu den Minotaurs.
Quasi, ganz genau. Und zwar bärtige Babys mit Sixpack. Lohnt sich. Die Szene alleine.
Sehr Babys. Gut.
Bärtige Babys mit Sixpack, ich sag's dir.
Au!
Ja. So stelle ich mir vor, ich glaube, so sind die Primarchen damals abgestürzt auf den verschiedenen Planeten.
Mit Vollbart.
Lionel Johnson auf jeden Fall.
Körper von einem Neugeborenen, Gesicht wie Mickey Rourke.
Boah, Gott.
Außer Sanguinius.
Ja, der sah einfach aus wie
Diary.
Owen Wilson.
Oh Gott.
So einer geilen Surferfrisur.
Boah, ich habe so viele dumme Witze in meinem Kopf. Keine
Ahnung. Naja, gut, ne? Mein Gott.
Zurück zum Fest.
Zurück zum Fest, genau. Hm. So, und
Du hast noch drei Absätze.
Ich weiß. naja, auf jeden Fall hat sich halt genau so dann auch das Imperium jetzt auch ganz offiziell formal komplett gegen Huron und seine Verbündeten gewandt und einmal den Stinkefinger gezeigt und einfach mal Strich in die Rechnung und unter die Rechnung gesetzt. Es war kein kleines Scharmützel zwischen verärgerten Space Marines oder arroganten imperialen Gouverneuren oder sowas, sondern wirklich ein erklärter Krieg zwischen Imperium und Sezessionisten. Und genau das ist der Beginn, der direkte Beginn des Butter-Konflikts. So, und damit schließen wir.
An der Stelle.
Ja.
Glaubt ihr, dass Huron zu irgendeinem Zeitpunkt da noch irgendwie, also bis dahin gedacht hat, er käme mit der Kiste durch? Oder hat er einfach so viel Mahlstrom geschnüffelt, dass dem das einfach
schon egal? Ich kann mir vorstellen, er hat schon, also dadurch, wenn man sieht, mit diesem Schiffe kapern und sowas zu versuchen, das alles heil irgendwie einzunehmen, ich glaube, er hat schon geahnt, da könnte was kommen. Unterbewusst, also es ist ja ein bisschen so wie diese Kiste mit Horus in der Siege of Terror. Unterbewusst weiß er ganz genau, was abgeht, aber sag ich mal, an und für sich versucht er sich so vorzumachen, dass sein Plan aufgeht.
Also ich.
Ja klar, aber Horus ist an der Stelle halt auch komplett also durch, ne?
Ich glaube, Huron war an der Stelle auch schon komplett durch, hat aber noch ein bisschen menschliche Form bewahrt.
Naja, falls wir uns alle erinnern, die Astral Claws sind ja bekannt für ihre, ich sag mal, angestrebten Heldentaten. Und ich vermute einfach, dass er beweisen möchte, jetzt mit seiner Vorgehensweise, dem Imperium vielleicht, also jetzt übers Knie gebrochen natürlich, mit seiner Vorgehensweise, okay, ihr schickt mir jetzt alles entgegen, ihr seht, ihr habt keine Chance, oder ich kann mich so und so lange behaupten. Dementsprechend macht es Sinn, die Orden wieder zur Legionsstärke hochzuziehen. Und er, ja, weil er das Imperium darauf hingewiesen hat, geht er halt sozusagen, ja, immer los, ja, genau, und zieht halt 4.000 Euro.
Weil die ja auch dafür bekannt sind, dass die richtig nachsichtig sind. Ne?
Ja, dann kannst du ja aber auch keine Rückzieher mehr machen, ne? In dem Moment.
Nee, das tut er ja schon nicht. Das macht
Nee.
Wenn du es schon so weit gebracht hast, dann musst du jetzt auch durchziehen. Ne? Also das ist ja dieses Problem, ne? Wenn du so ein krasser Typ bist und dann doch voll in die falsche Richtung steuerst und das merkst du erst kurz vorm Ziel, musst du halt trotzdem durchziehen. Mm.
Ja, ich ihr kennt es halt vielleicht aus so einem Film, irgendwie so ein, keine Ahnung, Codeknacker, der sich irgendwie in eine Regierungsbehörde einhackt und den Leuten zeigt, hey, guck mal, so löchrig ist euer System. Ich denke mal, so auf der Ebene versucht er halt dem Imperium vor Augen zu halten, hey, wir brauchen wieder Legion. Und das versucht, also, ne, das ist so seine Antwort. So, das versucht er halt so.
Er hat auf jeden Fall eine Idee.
Ja, genau. Und er setzt sie auch schon in Ansätzen um.
Ich sag mal, für Reformation und so war das Imperium ja noch nie wirklich zugänglich.
Nee. Ja, und man kann sich sowas ja auch einfach nicht gefallen lassen, das geht ja nicht.
Nee, dann machen
was wären das für ein Zeichen?
Machen das nachher alle.
Oh, oh. Aber dann haben alle Legion. Oh, wie viele Orden?
Noch schöner.
Wie viele Orden gab es zu der Zeit und wie viele Legionen würden das dann werden? Oh, wie viele Marines?
Ah, ja, gut, aber sag mal, Black Templars, Dark Angels, Space Wolves, die haben das ja alle nicht so genau genommen mit dem Codex Astartes, aber die haben nicht so einen fetten Strahl gepisst, wie die das
benutzt. Nee, das stimmt.
Ja.
Die haben halt nicht so ein Riesenego
so, wie Huron. So, wir hätten dich ja machen lassen, hättest du einfach mal die Fresse gehalten.
Huron, einmal, warum musst du immer, du bist schon wie Stolpert haltest.
Nee, ja. der ist
du kommst rein und was du mit
dem und im Hintergrund hast du so
Klirr mit dem Arsch wieder ab.
Nee, Teil, das ist einfach nur peinlich in dem Moment. Das ist so wie Fremdschämen, weißt du, man möchte auch gar nicht gucken, wer dann wieder hinfällt und irgendwie dann beim Aufstehen wieder was umkippt.
In Wayne's World.
Oh, es ist so peinlich.
Ist so.
Hier in Wayne's World hier so, ah, Stacy, ich hatte Blickkontakt, nein. Und dann so, hi. Stolper, kaputt, Schepper.
Also,
gut. Ja, zusammengefasst, ja, die Astral Claws haben es jetzt endlich geschafft und sich das mit allen verscherzt. Und ja, ziehen die Mantis Warriors, die Lamentas und letztendlich auch die Executioners mit rein. Ja. Der Badab-Konflikt geht jetzt endlich los und ich glaube, so haben wir unser erstes Kapitel endlich abgeschlossen. Das war quasi der Prolog.
Jawohl, ja.
Acht Folgen, ne?
Ja.
Acht Folgen.
Schlappe 5 Monate.
Ja, als nächstes kommen die Executioners, die wir nochmal als Orden einzeln vorstellen und dann geht's so richtig los. Kommen wir zur Playlist.
Yo.
Yo, Roder.
Dennis, willst du anfangen?
Robert. Gerne. Da ja das Jahr 905 M41 so unglaublich gut für Horus endete, dachte der ja garantiert am Neujahrsabend.
Du meinst Huron nicht?
Chabos wissen, wer der Babo ist. Von Haftbefehl, bitte.
Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall immer noch ein Top-Hit.
Ist so.
Ich glaube, du hast gerade fälschlicherweise Horus gesagt, nur Huron.
Was? Horus? Horus. Hurons.
Ja, und dann will ich aber direkt in diese Deutschrap-Kerbe mit reinschlagen, weil das habe ich gestern und heute schön bei der Arbeit gehört. Sonnenbrille auf, Arm aus dem Fenster und dann schön Arma von den Beginnern featuring Jizzes und Gentleman.
Ach du Scheiße.
Was los, das war Arma?
Ja. Premium-Content. Meine Freundin meinte nur, du bist manchmal auch wirklich so ein asozialer Proll.
Nein, gar nicht.
Ja. Manchmal?
Aber gehört das nicht? Muss man nicht irgendwie als Hamburger
einsatz? Oh Gott, bloß nicht, nein.
Gott.
Nein. Das ist nur Scheiße.
Geiler Song. Beginner auch, also bei mir ist ja bei diesem ganzen Hip-Hop-Ding, ich höre das ja auch so teilweise immer mal wieder, dann auch den ganzen Tag durch, aber ich finde das auch viel peinlich. Also ich finde auch Jan Delay und so, was die da so sagen und so.
Ja. Ey, jetzt ohne Flachs, ne? Ich meine, 187 Straßenbande kann man ja zu stehen, wie man will, ne? Aber die haben schon, also, wo die so groß wurden, das hat Deutschrap schon verändert, ne? Ob es jetzt zum Guten oder zum Schlechten sind wir dahingestellt. Aber die haben auf jeden Fall, die hinterlassen Fußabdruck. Ich finde die geil auch. Finde die geil.
Ja, wir packen Hamburg wieder auf die Karte. Ja.
Ist so.
Dennis, du hattest schon. Nils.
Ja. Gut, mach mal weiter. Ich hätte gerne Out of Nowhere von Driller Killer. So in Bezug darauf, katanische Flotte ballert nichts ahnend los und kriegt dann den Arsch versohlt von den Lamentas und den Astral Claws.
Sehr gut.
Ja, und
wer hat da sein Mikro im Mund? Nico, du bist dran.
Genau, von mir gibt es einen Klassiker. Ich dachte mir, bei so vielen von den Sezessionisten zurückgeschickten Särgen mit Firehawks und Marines Errant drin, von AC/DC, Back in Black.
Geht immer,
immer.
Ne?
Ist ein schöner Song.
Ja. Keiner wünscht sich Metallica. Doch Santa hat sich ja Metallica gewünscht in seiner
Audiobotschaft. Achso, ich dachte,
Audiobotschaft
die boykottieren wir heute, dachte ich.
Metallica, Santa oder Metallica?
Wenn sie gerade in der Stadt sind, dann muss man doch irgendwie mal.
Metallica haben geteilt, die spielen zwei Konzerte dieses Wochenende.
Deswegen geht Santa auch hin, weil
zu beiden.
Feeling ja, passt weil er auch geteilt hat, das hatte gerade gepasst. Gut. Freunde, das war ein wunderschöner Beitrag von uns. Wir sehen uns nächstes Mal wieder zu den Executioners.
Horrido.
Schöne gute Nacht, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.
Gleichfalls. Ciao.
Ah, und noch ganz, 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 ganz liebe Grüße, bevor ich es vergesse, an den Broken Chair Scores Podcast. Das ist nämlich ein Nachbar von mir und der hat auch einen ganz, ganz lieben Shoutout an uns gemacht in seinem letzten Podcast. Kann ich sehr empfehlen. Broken Chair Scores, wer auf alte Videospiel-Soundtracks und Film-Soundtracks steht, einfach mal reinhören.
Geil.
Cool. Jo. Okidoki.
Tschüss. Beim Imperator nichts Neues. Präsentiert der Vader-Malstrom-Komplex. Sure.